Das sind doch Perspektiven auch für die Energieversorgung unseres Landes. Nicht einseitig auf Wind und Sonne, sondern zu sagen, alle Erzeugungsquellen, die es möglich macht, zu haben. Mhm. Ich glaube sogar, dass wir, wenn wir das richtig machen, eines Tages die Windkrafträder wieder abbauen können, weil sie hässlich sind und weil sie nicht in die Landschaft passen. Das ist eine Übergangstechnologie. So, das sind doch Perspektiven, über die wir sprechen müssen.
Früher als gedacht ist es bald soweit. Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Und auch dieses Mal geht es nicht nur um die nächsten 4 Jahre. Der Klimaschutz steht vor riesigen Herausforderungen. Egal ob Energie, Verkehr oder Gebäude, in allen Bereichen müssen wir schneller vorankommen, wenn wir die Klimakrise ernst nehmen wollen. Da sind sich Fachleute einig. Das Klima ist auch in allen Wahlprogrammen Thema. Aber was passieren soll, wenn es nach den einzelnen Parteien geht, da könnten die Pläne kaum unterschiedlicher sein. Von klaren Vorschriften, einer Rolle rückwärts und der Markt wird es schon richten, ist alles dabei. Ein Beispiel, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz nennt Windräder eine Übergangstechnologie, die eines Tages wieder abgebaut werden könnte, auch weil Windräder hässlich seien. So hat er es bei Maybrit Illner am 7. November 2024 gesagt, ihr habt es gerade gehört. Wir werfen heute einen Blick auf die Wahlprogramme der großen Parteien und schauen, welche Ideen Potenzial haben und wo vielleicht Lücken sind. Unser Klimacheck Wahlprogramme geht damit in die erste Runde. Heute geht es um die Programme der Parteien und ihre Ziele. Nächste Woche klären wir, wie realistisch das Ganze ist. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr zuhört.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Und wir stürzen uns direkt rein. In der Folge heute schauen wir uns an, wie die großen Parteien Klimaschutz in ihren Wahlprogrammen angehen. Was sind die wichtigen Themen und worin unterscheiden sich die Programme? Dafür habe ich meine Kollegin Esther Stefan eingeladen. Hallo Esther.
Hi Ina.
Du hast dir die Programme der großen Parteien genau angeschaut und bist jetzt quasi unser Wahlprogramm-Profi.
Ja, genau. Ich habe mich durch wirklich viele PDFs gewühlt und zwar durch die aller Parteien, die im letzten Bundestag mehr als einen Sitz im Parlament hatten. Also konkret sind das die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP sowie die Union, also CDU und CSU, die Linke, die AfD und auch das BSW.
Und um diese Programme etwas besser zu verstehen, haben wir uns auch noch extra Expertise ins Boot geholt. Esther, du hast mit Dr. Simon Wolf vom Verein German Watch gesprochen. Wer ist das?
Also Simon Wolf leitet bei German Watch den Bereich deutsche und europäische Klimapolitik. Sein Fokus liegt auf der Energie- und Industrietransformation, aber auch auf nachhaltiger Digitalisierung. German Watch selbst ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass Klimaschutz sozial gerecht gestaltet wird.
Und du hattest auch noch ein Interview mit Maya Göpel, richtig?
Genau. Maya Göpel ist Transformationsforscherin und Autorin. Ihr geht es vor allem um den großen Blick. Also wie können wir unsere Wirtschaft und unser Leben so verändern, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben? Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, welche langfristigen Veränderungen angestoßen werden sollten, wenn wir unsere Klimaziele im Blick behalten wollen.
Okay, cool. Dann lass uns doch mal ganz am Anfang starten. Wir sagen es hier zwar immer wieder, aber warum ist es eigentlich so entscheidend, dass Deutschland sich jetzt um das Klima kümmern sollte? Wir sprechen da ja oft vom Ziel, zum Beispiel bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden. Ist das ambitioniert oder reden wir hier über das absolute Minimum?
Also kurz gesagt ist das das absolute Bare-Minimum. Also so bald wie möglich klimaneutral zu werden, ist jetzt kein, ach, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn es klappt, sondern da kommen wir wirklich nicht drum herum. Wenn wir uns die wissenschaftlichen Fakten anschauen, dann wissen wir, dass jede Tonne CO2, die wir ausstoßen, die Krise verschärft. Und je länger wir damit warten, das Klima konsequent zu schützen, desto schwieriger wird es auch, die Folgen überhaupt noch in den Griff zu bekommen. Das haben wir ja jetzt auch schon in Deutschland zu spüren bekommen mit verschiedenen Starkregen, Fluten, Hitzewellen und so weiter.
Trotzdem habe ich in diesem Wahlkampf das Gefühl, dass ganz viel auch zurückgedreht werden soll. Wir sind ja hier im Klimapodcast von Detektor FM mitten in einem Schwerpunkt zur Bundestagswahl. Dafür habe ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert über die Frage gesprochen, wo wir mit der Energiewende stehen. Und dann haben wir uns in einer weiteren Folge angeschaut, was Wirtschaft und Gesellschaft für eine gute Klimazukunft brauchen. Also falls ihr diese Folgen noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Damit wir zusammen aber jetzt gut im Stoff stehen, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie Klimaschutz in Deutschland insgesamt gesellschaftlich gerade dasteht?
Also es gibt tatsächlich Umfragen, die zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen Klimaschutz für super wichtig hält. Über 90% sagen, dass eine umweltfreundliche Wirtschaft notwendig ist. Und viele sind dafür auch bereit, ihren eigenen Lebensstil zu verändern. Zum Beispiel weniger zu fliegen oder auch auf Fleisch zu verzichten. Und gleichzeitig und auch jetzt gerade, wo eben viele Menschen auch unter der aktuellen Wirtschaftslage eher leiden, haben natürlich auch manche Angst davor, dass da jetzt noch was obendrauf kommt, für das sie bezahlen sollen, dass Klimaschutz zu teuer wird und das dann vor allem die ärmeren Menschen trifft.
Okay, das wäre aber was, was die Politik ja angehen kann.
Genau, aber aktuell haben im Diskurs dann eben doch Themen wie Migration und Wirtschaft Vorrang, obwohl das ja auch zusammenhängt, weil Klimaschutz eben kein Luxus sein darf, den sich nur bestimmte Gruppen leisten können. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie gerade durch die Maßnahmen am Ende des Monats kein Geld mehr haben, dass sie über Gebühr belastet werden, dann bricht natürlich auch der Rückhalt weg. Ob das jetzt wirklich als Ursache-Wirkung zusammenhängt, spielt dafür jetzt nicht so richtig eine Rolle. Trotzdem ist es gerade deshalb so wichtig, dass zum Beispiel Förderprogramme direkt mitgedacht werden. Gleichzeitig ist das aber auch was, was Klimaschutz jetzt nicht behindern darf. Also immer nur zu sagen, das ist jetzt gerade zu teuer, das lenkt am Ende womöglich auch von der eigentlichen Debatte ab.
Ja, das hat mir Claudia Kempfert im Interview auch gesagt.
Und das sagt auch die Transformationsforscherin Maya Göpel, mit der ich gesprochen habe.
Nein, also momentan hat man ja eher das Gefühl, dass man sich entschuldigen muss, wenn man auch noch fürs Klima sich einsetzt. Bis hin zu, wie kannst du denn sowas jetzt gerade noch als relevant erklären? Die Leute haben doch eh schon genug Sorgen. Und das liegt natürlich ganz viel daran, dass wir in der Logik immer noch einen Trade-off erzählen. Also dass man entweder das Klima schützen kann oder eben für Menschen soziale Sicherung generieren kann. Dass Klimaschutz immer teuer ist und deshalb natürlich in bestimmten Zeiten wir uns das nicht mehr leisten können. Und das ist ein Riesenerfolg von Kampagnen, die das genau so darstellen wollten. Und natürlich auch eine Konsequenz von einer sehr deutschen Debatte, die gesagt hat, wir regeln alles über den Preis. Und dann ist natürlich die Vorstellung, okay, die Maßnahme, CO2-Preis, alles preisteuer, dann ist natürlich Klimawandel direkt mit Preiserhöhungen verbunden. Und deshalb ist mir so wahnsinnig wichtig, also Thema, welche Angebote gibt es für Klimapolitik, bei all denen nachzufragen, die es nur über den Preis regeln wollen, ja, wie genau soll das funktionieren mit dem sozialen Ausgleich?
Das klingt aber auch, als könnten wir von der Klimapolitik tatsächlich auch profitieren, also auch abseits von den Klimazielen.
Voll, weil eben unterm Strich so die Frage steht, wie wollen wir auch unser Zusammenleben gestalten, dass es nicht nur heute, sondern auch zukünftig für alle funktioniert.
Du hast vorhin von Extremwettern gesprochen. Wir sprechen ja hier im Klimapodcast immer wieder darüber. Aber fass doch bitte noch mal ganz kurz zusammen, was passiert denn, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen?
Dann drohen tatsächlich massive Einschnitte. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs noch mal ein Papier vom Sachverständigenrat für Umweltfragen gelesen. Das ist ein Beratungsgremium der Bundesregierung. Und die sagen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann könnten sich auch andere Krisen einfach verschärfen. Also könnten zum Beispiel durch Extremwetterereignisse mehr Menschen weltweit in krassere Armut geraten. Und die sagen wortwörtlich, das menschliche Leid und die ökonomischen Kosten einer gescheiterten globalen Umweltpolitik, die wären immens.
Okay, krass. Was sagen denn die Fachleute, was müsste in den nächsten Jahren konkret passieren, damit wir überhaupt eine Chance haben?
Also kurz gesagt, wir müssen in allen Sektoren vorankommen. Das betrifft den Energiesektor, wo wir den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen müssen. Es betrifft den Verkehr, wo wir weg vom Verbrenner und hin zu klimafreundlicher Mobilität kommen müssen. Und es betrifft Gebäude, die deutlich schneller saniert werden müssen. Wie gesagt, wenn wir jetzt die Weichen nicht stellen, dann wird es später umso teurer und umso schwieriger. Und da geht es dann jetzt nicht darum zu sagen, okay, wir hatten jetzt Mitte Januar die Meldung, dass wir die 1,5 Grad das erste Mal überschritten haben, deswegen können wir die gesamte Klimapolitik in die Tonne kloppen und konzentrieren uns jetzt darauf, wie wir uns anpassen und immer höhere Deiche bauen, sondern wir müssen gucken, wie wir weitermachen. Nochmal Maya Göpel dazu.
Also naturwissenschaftlich betrachtet sind wir ja eher dabei zu sagen, dass mit den 1,5 Grad, das wird nichts mehr. Aber es geht darum zu sagen, jedes einzelne Zehntel Grad mehr ist eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft. Und das ist mir auch immer so absolut wichtig an dieser Zieldebatte, dass wir nicht so einen komischen Eindruck erwecken, entweder wir treffen es 100%ig oder es ist an, aus. Also entweder Klimawandel an oder aus. Weil das ja inzwischen dann auch dazu führt, dass Argumente wach werden, die sagen, es ist jetzt eh zu spät. Also brauchen wir auch nichts mehr machen. Wir müssen uns ja nur noch anpassen. Und das ist natürlich das Rezept für Desaster, weil wenn wir uns nur anpassen, ohne die Art zu überlegen, wie wir beispielsweise wirtschaften und wie wir die Anpassungsstrategien wählen, treiben wir damit natürlich weiter die Klimaveränderung. Und irgendwann können wir uns auch nicht mehr anpassen. Ich glaube, da reicht der Blick nach L.A. jetzt gerade. Das wollte mich auch vielleicht die sehr vermögenden Menschen durchaus zu Herzen nehmen, die ja häufig anscheinend denken, dass sie sich davon stehlen könnten in dem Fall.
Klingt nach einer ziemlich klaren Botschaft. Jetzt handeln oder später zahlen und dann eben einfach viel, viel mehr.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Okay, dann schauen wir uns doch gleich mal an, was die Parteien konkret vorschlagen. Es gibt ja einige Unterschiede, die für uns alle ziemlich entscheidend sein könnten.
Ja, voll. Und das ist auch das, was ich so spannend fand. Ich habe mich da wirklich durch Berge von Wahlprogrammen gewühlt, um so die wichtigsten Punkte rauszufiltern. Und für alle, die nochmal nachlesen wollen, es gibt auch Kurzprogramme, in denen dann nochmal ein bisschen komprimiert drinsteht, was die Parteien jeweils wollen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind übrigens auch noch nicht alle Programme von den Parteien abgesegnet worden. Weil aber dieses Mal alles irgendwie ein bisschen knapp ist, gehen wir jetzt schon rein und man kann ja auch guten Gewissens davon ausgehen, dass da nicht unbedingt 180-Grad-Wenden eingelegt werden. Und Wahlprogramme sollen erstmal so die Ziele der einzelnen Parteien klar machen. Ob und was am Ende davon umgesetzt wird, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt.
Voll, ja, da hast du absolut recht. Dann lass uns doch mal bei der Partei einsteigen, die aktuell den Kanzler stellt, die SPD. Was hat die klimapolitisch vor?
Also die SPD setzt, das kann man sich denken, stark darauf, da weiterzumachen, wo sie jetzt aufgehört hat. Ein ganz zentraler Punkt ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das bleibt die Grundlage für alle weiteren Klimaziele. Außerdem wollen sie aber auch die soziale Gerechtigkeit in den Fokus rücken. Klimaschutz soll für alle machbar und bezahlbar sein. Das heißt, mehr Förderprogramme für Gebäudesanierung, günstigere Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Und wer sich eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto anschaffen will, der soll dabei unterstützt werden.
Das klingt so, als setzten sie darauf, möglichst viele Menschen mitzunehmen.
Genau, also soziale Gerechtigkeit und Klima, die sollen Hand in Hand gehen. Aber es gibt natürlich KritikerInnen, die sagen, dass sie mutiger sein müssten.
Okay, aber apropos Kritik, die Union ist ja nicht ganz so zufrieden mit den bisherigen Maßnahmen der aktuellen Regierung. Wir haben es vorhin schon mal gehört in dem O-Ton von Friedrich Merz. Was sagt denn das Wahlprogramm von CDU und CSU mit Blick auf die Klimathemen?
CDU und CSU, die gehen ziemlich anderen Weg. Das Programm steht auch unter der Überschrift Politikwechsel für Deutschland. Und die Union, die kritisiert ganz viel, was die Ampel so durchgebracht hat, wie zum Beispiel das Heizungsgesetz. Und deshalb sagt sie, statt strikter Regeln wollen wir mehr auf marktwirtschaftliche Lösungen setzen. Der CO2-Preis, der ist dafür ganz entscheidend. Das heißt, über den Preis sollen Unternehmen und Leute eher gelenkt werden, klimafreundlicher zu handeln, anstatt durch andere Gesetze. Und im Programm wird das als Kontrast zur Ampelregierung dargestellt. Lass uns aber mal reinhören, was mir Simon Wolf von Germanwatch dazu erzählt hat.
Die Union möchte sich derzeit sehr stark von dem abgrenzen, was die Ampel gemacht hat in vielen Bereichen. Und ganz zentral ist da die beiden Bereiche Gebäude, also wie heizen wir, und Verkehr, wie bewegen wir uns fort. Und da sagt die Union ganz klar, wir wollen das Heizungsgesetz abschaffen, das mit den Vorgaben, das ist nicht in unserem Sinn, das ist nicht im Sinne der Menschen. Und stattdessen ein altes Heizungsgesetz, was es schon mal gab, wieder in Kraft treten lassen. Es bleibt aber sehr unklar, wie wir da dann in den nächsten Jahren vorankommen. Und sie möchte, das steht im Programm und das hören wir ja auch immer wieder, vor allem an das Verbrennerverbot ran, dass ab 2035 in ganz Europa keine Autos mehr zugelassen werden dürfen, die Emissionen ausstoßen.
Ja, okay, das passt zu dem, was wir vorhin von Merz gehört haben. Aber mal ehrlich, ist es realistisch, nur über den Markt zu steuern?
Die meisten ExpertInnen sagen, nee, das alleine, das reicht nicht. Der Markt kann eine wichtige Rolle spielen, aber ohne klare Regeln und Unterstützung wird es schwierig, die Klimaziele zu erreichen. Darüber sprechen wir gleich nochmal.
Okay, dann schauen wir uns mal Bündnis 90 Die Grünen an. Die müssen ja eigentlich eine klare Linie haben, oder? Klima und Umwelt steckt ja quasi schon im Namen.
Ja, schon. Also klar ist Klima für die Grünen eines der zentralen Themen im Programm. Sie sehen in der Klimawende auch eine riesige Chance. Ihr Ziel ist es, dass Deutschland bis spätestens 2030 aus der Kohle raus ist und bis 2040 klimaneutral. Die Union, die peilt übrigens 2045 an.
Kohleausstieg bis 2030 klingt ambitioniert. Das ist ja auch schon ziemlich bald, aber lässt sich das auch sozial gerecht umsetzen?
Genau das ist den Grünen auch super wichtig. Sie sagen, dass Klimaschutz niemanden zurücklassen darf. Deswegen gibt es auch in ihrem Programm viele Ideen, wie Menschen finanziell entlastet werden können. Zum Beispiel soll es mehr Unterstützung für Haushalte geben, die auf umweltfreundliche Technologien umsteigen wollen.
Okay, und wie sieht es bei der FDP in Sachen Wahlprogramm aus?
Die FDP, die verfolgt eine ziemlich andere Strategie. Sie setzt darauf, dass der Markt einiges regeln kann und auf diese viel beschworene Technologieoffenheit. Also Unternehmen und Privatpersonen sollen selbst entscheiden können, welche Heizung sie nutzen, welches Auto sie fahren und so weiter. Und der Markt, der wird dann schon das klimafreundlichste Produkt ausspucken.
Gibt es bei der FDP klimatechnisch irgendwelche anderen wichtigen Schwerpunkte?
Ja, das ist der CO2-Preis. Der steht bei der FDP ganz oben, weil der eben für diese Innovationen sorgt, so die Auffassung. Also weil es zu teuer wird, eine Heizung zu installieren, die viel CO2 ausstößt, wird niemand die mehr kaufen und die Firmen dann darauf reagieren und im besten Fall CO2-neutrale Heizungen erfinden. Simon Wolf ist da aber eher skeptisch.
Grundsätzlich sind CO2-Preise da sinnvoll, weil sie ein ökonomisches Signal senden und den Leuten sagen, hey, es macht Sinn, woanders zu investieren. Nur ist weder Unternehmen noch Menschen geholfen, wenn sie wissen, auf sie kommen hohe CO2-Preise zu und sie können sich aber erstmal die Investitionen, die sie jetzt bräuchten, um davon befreit zu sein, gar nicht leisten. Und deshalb ist der CO2-Preis, den haben wir jetzt ja bisher für Industrie und Energie und jetzt kommt der auch für Gebäude und Verkehr. Das ist an sich eine sinnvolle Sache. Entscheidend ist aber, dass wir den Menschen, die das nicht selber können, helfen, da rein zu investieren, dass sie von dem CO2-Preis möglichst wenig betroffen sind. Dass sie ihr Haus sanieren, dass sie sich eine klimafreundliche Heizung einbauen können, wenn es soweit ist. Und dass sie entweder eben auch viel besseres Angebot haben bei Bus und Bahn oder eben dann, wo sie auf ein Auto angewiesen sind, ein E-Auto entweder kaufen oder leasen können. Da gibt es tolle Programme, da gibt es tolle Ideen. Das wird der Markt aber nicht regeln. Da müssen wir die Menschen unterstützen und dafür sind die Ideen auf dem Tisch. Es ist eine Frage, sind wir bereit, diese Investitionen jetzt zu machen?
Also ein bisschen weniger Regeln und mehr Freiheit klingt wie ein Dauermantra von der FDP.
Das ist genau der Punkt. Und Simon Wolf ist da auch nicht allein. Auch der Weltklimarat IPCC sagt, dass es ohne klare Vorgaben in einigen Bereichen einfach nicht geht.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Partei, weiter zur Linken. Die sehen die Sache vermutlich ganz anders, oder?
Oh ja, die Linke, die hat einen sehr klaren und auch radikalen Ansatz, kann man sagen. Sie sagen nämlich ganz klar, Klimaschutz muss sozial gerecht sein und dafür braucht es massive Investitionen in erneuerbare Energien, einen fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr und strengere Vorgaben für die Industrie. Die Linke, die sieht den Markt eher kritisch und die setzt darauf, dass der Staat die Zügel in die Hand nimmt.
Okay. Jetzt kommen wir zur AfD. Ich hatte im Hinweis auf diese Folge vergangene Woche gesagt, dass wir uns die Wahlprogramme der demokratischen Parteien angucken. Aber natürlich ist es richtig, dass man sich vor allem dann ein umfassendes Bild machen kann, wenn man alle relevanten Informationen hat, um zu vergleichen. Deshalb hast du dir auch das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland, der AfD, angeguckt. Ich kann mir schon denken, dass diese Partei einen sehr eigenen Ansatz hat.
Absolut. Die AfD stellt zwar dieses Mal die Klimakrise nicht mehr komplett in Frage wie noch vor 4 Jahren, aber sie sagt im Grunde, das ist alles gar nicht so dramatisch. Die AfD lehnt die deutsche Klimapolitik komplett ab und fordert den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Außerdem wollen sie Subventionen für erneuerbare Energien beenden und die Kernenergie wieder ausbauen.
Also im Grunde eine Rolle rückwärts.
Ja. Und das ist auch die Strategie. Die AfD stellt Klimaschutzmaßnahmen als Belastung dar, die angeblich den Wohlstand gefährden.
Okay. Und dann fehlt uns noch eine Partei, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, das BSW. Was haben die zu bieten?
Das BSW ist eher so ein bisschen ambivalent. Also sie sagen schon, dass die Klimakrise ein ernstes Problem ist, finden aber die aktuellen Strategien der EU und auch Deutschlands nicht gut. Denn das sei wirtschaftlich schlecht und sei sozial ungerecht. Und deshalb setzt das BSW dann irgendwie sowohl auf Investitionen als auch auf die sogenannte Technologieoffenheit. Das ist alles ein bisschen schwammig im Programm.
Okay. Also das war jetzt im Grunde der Schnelldurchlauf durch die Wahlprogramme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl 2025 antreten. Du hast ja viel umfassender dich mit den Unterlagen beschäftigt. Welchen Eindruck hast du dabei gewonnen?
Also ich finde, es ist vor allem deutlich, dass es um viel, viel mehr geht als nur um Technik oder Preise. Es geht halt darum, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Und da sind die Unterschiede wirklich groß. Ich habe in der Vorbereitung eine Website gesehen von dem KI-Berater Max Mundhenke und er hat eine KI mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien gefüttert und sie dann gefragt, wie würde unsere Zukunft aussehen, wenn 100% des jeweiligen Wahlprogramms vollständig umgesetzt werden.
Oh cool, was für ein spannender Ansatz. Und?
Also die KI hat dann Bilder ausgespuckt, die zwar alle, ja, die sehen schon sehr nach KI aus.
Okay.
Aber man sieht dann halt auch, okay, bei der einen Partei ist alles super grün, bei der nächsten steht dann doch noch ein Kohlekraftwerk rum oder ein Kernkraftwerk. Da hinten fährt ein Zug, da vorne sind mehr Autobahnen. Die Website verlinke ich nochmal, das hilft dann vielleicht ein bisschen für so einen groben Überblick, wie so die Visionen der einzelnen Parteien sind. Und es hilft vielleicht auch nochmal, sich klar zu werden, was die einzelnen Parteien wirklich wollen, weil, um mal ein bisschen persönlich zu werden, ich finde, wir verlieren uns im Moment total in so Kulturkämpfen. Also, welches Auto fährt man? Fährt man überhaupt noch Auto? Und was sagt das jetzt auch über die Person aus? Anstatt einfach mal den Tatsachen ins Auge zu blicken, dass sich die Klimakrise nicht lösen lässt, indem wir einfach alles wegverdrängen.
Ja, da hast du schon recht. Dieses Verdrängen ist ja so die Strategie unserer Psyche im Grunde, wenn zu viele Infos, zu viele Dinge auf uns einprasseln. Stimmt, also wir leben irgendwie in Kulturkämpfen des Alltags. Wie verhalten sich die Nachbarn? Was machen Fremde auf der Straße? Wie gehen meine FreundInnen mit dem Leben so um? Wer ist besser, wer hat mehr? Ne? So ist es so ein bisschen.
Ja, voll. Und dann muss man vielleicht wirklich einfach mal schauen, okay, was ist denn jetzt eigentlich zentral? Worum geht es und was möchten die Parteien und wo finde ich mich da selber vielleicht auch irgendwo wieder?
Ja, sehr gut. Okay, wir haben jetzt die Positionen der einzelnen Parteien gehört. Lass uns doch nochmal auf die positiven Aspekte gucken. Wo gibt es in den Programmen Ansätze, die wirklich eine klimagerechte Gesellschaft fördern könnten?
Oh, da gibt es einige spannende Ansätze. Also viele Parteien setzen zum Beispiel darauf, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird und E-Mobilität gefördert wird. Und das ist unterm Strich ja was nicht nur gut fürs Klima ist, sondern auch vielen Menschen den Alltag erleichtern kann. Die Linke, die Grünen und die SPD haben da zum Beispiel konkrete Pläne vorgelegt, wie der ÖPNV deutlich günstiger werden könnte und auch alle mitnehmen kann.
Okay, aber soweit ich das aus dem Gespräch mit Claudia Kempfert noch so im Hinterkopf habe, Verkehr ist ja ein Bereich, in dem wir aktuell noch ziemlich hinterherhinken.
Genau, Simon Wolf von Germanwatch hat da auch einen interessanten Punkt aufgemacht.
Da wird es schwieriger, die Klimaziele zu erreichen als in anderen Sektoren, weil da in der Vergangenheit zu wenig passiert ist. Wir haben bisher die Ziele dafür, wie viele E-Autos auf die Straße sollen, bei weitem nicht erreicht. Deutschland hinkt da, wie gesagt, hinterher. Und vor allem ist auch klar, dass es nur mit E-Autos nicht getan ist. Wir brauchen auch einen stärkeren Umstieg auf den ÖPNV, auf Bus und Bahn. Auch da müssen wir viel mehr investieren. Und auch das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen muss für die Menschen angenehmer werden, weil die Leute wollen Fahrrad fahren, wenn man ihnen die richtigen Fahrradwege baut. Nur das tun wir bisher nicht.
Das ist ein Punkt, den viele von uns wahrscheinlich aus dem Alltag kennen. Also wenn der Radweg zum Beispiel voller Schlaglöcher ist oder wenn der einfach mittendrin irgendwo aufhört oder man sich ja tatsächlich nicht sicher fühlt, weil Auto- und Fahrradspur so übereinander und zusammenlaufen, dann ist eben die Frage, wie kommt man sonst von A nach B? Und das sind ja nicht nur die kleinen Entscheidungen, die man sozusagen jeden Tag oder jede Woche trifft, sondern eben auch die großen. Also ich habe mich neulich zum Beispiel mit meiner Friseurin über Mobilität unterhalten und ihr Partner sagt, sie brauchen ein zweites Auto und sie will das aber gar nicht. Aber Bock drauf, ewig an der Bushaltestelle zu frieren, hat sie eben auch nicht. Und mit den Öffentlichen braucht sie eine Dreiviertelstunde für eine Strecke, die man mit dem Auto in 10 Minuten zurückgelegt hat. Da ist das Auto dann einfach der klare Gewinner. Und an Carsharing hat sie sich eben einfach noch nicht rangewagt.
Ja, da muss man wirklich einfach mal gucken. Also es ist natürlich auch total verständlich, dass manche Sachen nicht nur vielleicht bequemer sind, sondern dass auch einfach ein Problem ist, wenn sie da eine Dreiviertelstunde für eine Strecke braucht, dann ist sie vielleicht, wenn es noch Stau gibt, 2 Stunden am Tag unterwegs.
Ja, kann, und das total kann sie verständlich. Mit dem Arbeitsalltag halt überhaupt nicht vereinbaren. Genau.
Absolut, ja.
Ja, lass uns doch noch mal gucken. Ein Aspekt, also wir haben gesagt, Verkehr, Mobilität ist die eine Sache, aber was ist denn mit dem Gebäudesektor? Das Thema ist ja auch immer wieder in der Debatte.
Im Gebäudebereich, da geht es vor allem darum, energetisch zu sanieren. Da gibt es literally wirklich viele Baustellen. Simon Wolf hat erklärt, dass es schon Fortschritte gibt, zum Beispiel mit der Fernwärmeplanung in den Kommunen. Aber es fehlen dann im Moment eben doch die finanziellen Mittel, um diese Maßnahmen auch flächendeckend umzusetzen.
Im Gebäudebereich ist eigentlich jetzt eine gute Systematik auf den Weg gebracht. Wir haben ein Gesetz, das sagt, wenn Heizungen kaputt gehen, dann sollen klimafreundliche Heizungen eingebaut werden. Da muss nochmal nachgebessert werden, dass Menschen, die sich das nicht selber leisten können, da auch entsprechend unterstützt werden. Das war ja auch die große Aufregung vor 2 Jahren, dass das Gefühl da war, man schreibt uns hier was vor, aber ich kann mir das vielleicht selber gar nicht leisten. Wer unterstützt mich da? Das muss besser werden und besser kommuniziert werden. Und zum anderen hat die Ampel dann auch die Fernwärme oder sozusagen die Wärmeplanung der Kommunen auf den Weg gebracht, dass jede Kommune sich hinstellt und sagt, in welchem Bereich der Kommune, in welchem Viertel kann dann eigentlich wie in Zukunft klimafreundlich geheizt werden. Und Fernwärme wird da eine wichtige Rolle spielen und dass das auf den Weg gebracht ist, ist auch gut. Da gilt es jetzt aber dran zu bleiben, da geht es vor allem auch darum, das zu finanzieren. Die Kommunen haben viel zu wenig Geld, um das zu machen. Finanzierung können wir gerne gleich noch darüber sprechen, ist sowieso ein ganz, ganz großes Thema für den Klimaschutz. So, dann ist das bei den Gebäuden ganz gut darstellbar.
Klingt nach einem riesigen Aufwand, aber wenn ich das richtig verstehe, könnte man mit solchen Maßnahmen auch langfristig viel Geld sparen, oder?
Voll, also gerade wenn es darum geht, Gebäude zu sanieren, dann senkt das ja auch langfristig die Energiekosten. Und das hilft dann auch nicht nur dem Klima, sondern entlastet auch die Menschen finanziell. Ein anderer großer Hebel ist die Wirtschaft. Fast alle Parteien setzen auf Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Technologien. Und das kann dann eben auch eine gewisse Hebelwirkung haben. Vor allem, wenn wir uns den Strommarkt anschauen, ist da ein Riesenpotenzial, sagt Transformationsforscherin Maya Göpel.
Also auf einer Seite ist, glaube ich, diese Transparenz über die Strompreise total relevant, dass die Menschen verstehen, es ist nicht die Energiewende selbst, sondern wie jetzt so ein Preisfindungsmechanismus, der Merit-Order-Effekt etc. funktioniert, dass wir immer noch für die teuerste Energie oder Kilowattstunde bezahlen, der teuersten Energieform. Das heißt, in dem Moment, wo ich 99% erneuerbar habe, die total günstig sind, aber dann irgendwo 1% Gas dazu kaufen muss, werden alle mit Gaspreisen vergütet. Das heißt, im Prinzip sind die Endverbraucher noch nicht in der Lage, davon so zu profitieren im Preisgefüge, wie es eigentlich der Energiemix schon darstellen würde. Das heißt, da ist eine Strommarktdesignfrage, die ganz, ganz, ganz relevant ist und die, glaube ich, wenn man darüber aufklärt, auch natürlich eine Unterstützung erfahren sollte. Die zweite Sache ist, dass wir infrastrukturell etwas verändern müssen. Und das wäre natürlich mit diesen ganzen Netzentgelten und mit den Strompreiszonen eine Idee. Dann würde man vielleicht auch Bundesländer, die momentan ein bisschen auf dicke Hose machen, zumindest der Ministerpräsident, und gleichzeitig aber die Veränderung nicht so wirklich nach vorne tragen wollen wie Herr Söder, wären dann auch anders gefordert. Dann würde er vielleicht auch nicht mehr so über Schleswig-Holstein lästern, wie er es jetzt gemacht hat, weil von dort kommt eben sehr günstiger Windstrom. Und wenn sich Schleswig-Holstein weniger am Ausbau dieser Infrastruktur, sprich durch die Netzentgelte, beteiligen müsste, dann würde A, vielleicht in Bayern mehr zugebaut oder B, ein bisschen freundlicher mit den Nachbarn geredet. Das heißt, diese infrastrukturellen Themen, die so stark darauf beeinflussen, was wir dann eben im Portemonnaie spüren, die sind viel zu wenig in der Debatte und viel zu wenig Teil von dem, wie wir die Dynamik durch die Infrastrukturverbesserung natürlich freisetzen könnten. Und dann ist eigentlich das Asset obendrauf, ist dann noch die einzelne Veränderung. Aber diese infrastrukturellen Fragen würden so wahnsinnig Bewegung reinbringen und so einen klaren Durchbruch, inklusive, das ist vielleicht der dritte Punkt bei den Infrastrukturen, der europäischen Einbettung, weil wir dann natürlich sehen, dass wir besser tauschen, hin und her tauschen können, welche Energieform jetzt gerade wo, wie günstig da ist. Aber da hatten wir ja die ganze Debatte mit Schweden, wo auch niemand genau versteht, wo jetzt der Ärger herkam, was ja genau eher von unserem Merit-Order-Effekt kam und nicht von der Energiewende per se. Das heißt, dieses Aufklären darüber, wie sich diese Preisgefüge entwickeln und wie sie vor allem mittelfristig sich darstellen werden, das wäre aus meiner Sicht ein Riesendurchbruch, um diese gesamten Attacken von, guck mal, das Ausland lacht über uns, guck mal, wir holen uns da irgendwie Atomstrom und so, im Grunde genommen ein bisschen couragierter auch parieren zu können.
Das klingt, als gäbe es so viele Chancen, wenn wir das Thema Klimaschutz einfach ernst nehmen. Aber was bleibt denn jetzt am Ende von dieser Diskussion hängen?
Also ich würde sagen, Klimaschutz ist mehr als nur eine Belastung oder eine Verpflichtung. Wir können damit unsere Gesellschaft besser und zukunftsfähiger machen. Und wir können innovative Technologien voranbringen, Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig etwas für das Klima tun. Und das haben mittlerweile auch viele Parteien verstanden, dass es eben nicht nur darum geht, wie wir weniger CO2 ausstoßen, sondern wie wir in Zukunft leben wollen.
Ja, das ist ja leider zu schwammig und zu fluide für unser aktuelles Ich, für die Gegenwart, für das Hier und Jetzt, weil wir die Zukunft einfach noch nicht fühlen können. Das ist ja, glaube ich, der menschliche Nachteil. Und ja, tut mir leid, falls ich jetzt sozusagen zu pathetisch werde, aber ich habe halt darüber nachgedacht. Es geht ja im Grunde auch bei unseren Entscheidungen um die Lebensqualität in der Zukunft, unsere eigene, also wenn wir alte Leute sind, aber eben auch die von unseren Kindern, von Enkeln, Nichten, Neffen, von den Kindern unserer FreundInnen. Es geht um Verluste, die nicht Halt machen, auch nicht vor Arm und Reich. Wir sehen das jetzt gerade in Los Angeles. Vor hier oder Menschen im Nachbarland, ja. Also selbst wenn wir manche Menschen, um die es uns in der Zukunft gehen wird, jetzt gerade vielleicht noch gar nicht kennen oder noch nicht in unserem Leben haben, irgendwer wird uns was bedeuten in den kommenden Jahrzehnten, denke ich mir so. Und diese Personen könnten in der Zukunft zum Beispiel, keine Ahnung, zu wenig Trinkwasser haben, im Hochwasser sterben oder verzweifelt in den Trümmern von ihren Häusern stehen, weil sie alles verloren haben.
Finde ich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig pathetisch. Und okay. Es gibt aber, also man kann es ja auch umdrehen und man kann natürlich auch sagen, okay, was ist denn das, was wir eigentlich möchten? Und da helfen dann vielleicht, hilft da auch mal so ein Blick konkret auf Paris oder so, um zu schauen, okay, wie könnte das denn aussehen, wenn wir jetzt einfach mal massenweise Autos aus der Innenstadt verbannen? Und dann wird das nämlich hier richtig geil.
Ja, und man ist, ja, und man kann sozusagen mit kleinen Schritten Dinge ändern. Ja. Okay, das als kleiner Ausklang unseres Wahlprogramm-Checks. Wie geht's nächste Woche weiter? Wir haben ja noch eine zweite Folge zusammen vor.
Genau, nächste Woche schauen wir uns mal an, wie realistisch das Ganze ist. Also was ist eigentlich überhaupt machbar? Wo gibt's Stolpersteine? Und welche Maßnahmen haben auch wirklich das Potenzial, einen Unterschied zu machen?
Super, ich freue mich auf jeden Fall drauf, fand das jetzt schon super spannend und sehr inspirierend. Danke dir für die Recherche, fürs Durchwühlen durch die ganzen PDFs und für das Gespräch, Esther.
Sehr gerne, bis nächste Woche.
Ja. Das war's für heute mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne die Mission Energiewende, damit ihr keine zukünftigen Episoden verpasst. Und dann kriegt ihr natürlich auch Teil 2 von unserem Klima-Check-Wahlprogramm mit. Und falls ihr bis dahin noch Stoff für die Ohren braucht, dann möchten wir euch unseren Podcast Teurer Fahren ans Herz legen. In dem beleuchten unsere KollegInnen von Detektor FM die Krise der Deutschen Bahn und untersuchen, warum unser Schienennetz in einem so maroden Zustand ist. Also, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.